Ja, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst heute Morgen. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt und dass ihr aus Gottes Wort was hören möchtet. Ich werde zu Beginn auch noch kurz beten, ihr dürft sitzen bleiben und dann starten wir. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für die Gemeinde hier, die du hast entstehen lassen. Ja, dass du das wirklich auch Menschen aufs Herz gelegt hast, vorwärts zu gehen und ja, ihnen das gezeigt hast, wo sie hingehen sollen. Ja, und jetzt sind wir schon seit 10 Jahren hier und Menschen sind hier dazugekommen, die Gemeinde durfte wachsen und dein Wort wird weitergegeben, wird ausgeteilt. Ich danke dir für diese Gnade, die wir sehen können, ja, in allen Höhen und Tiefen auch dein Handeln zu erkennen. Und ich möchte dich einfach auch bitten für die Zukunft dieser Gemeinde, dass du deinen Segen gibst, ja, dass du weiter vorangehst, ja, und dass du einfach immer mehr Menschen auch hinzutust, dass die Gemeinde wachsen darf. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass wir dein Wort haben dürfen. Ich bitte dich, dass du durch dein Wort zu unseren Herzen redest und mich gebrauchst als einfach ein Sprachrohr. Amen. Ja, bei so einer Gemeindegründungsarbeit, wo man vor einem weißen Feld steht oder auch auf einer grünen Wiese, da gibt es so einige Herausforderungen und sicher auch Situationen, wo man vor einer Art Prüfung steht. Und oft sind solche Prüfungen in unserem Leben als Gläubige sehr eindeutig, ja, wo wir wissen, oh, da braucht es jetzt eine Entscheidung. Manchmal ist es gar nicht so einfach zu durchschauen, was jetzt die richtige Entscheidung ist, in welcher Situation, wie man richtig handeln soll. Und es gibt ganz unterschiedliche Situationen, wo wir mit Anfechtung, Prüfung und vielleicht auch Verführung, genau die falsche Entscheidung zu treffen, konfrontiert sind. Stell dir vor, dein Chef bietet dir einen guten Deal an, eine Beförderung, ein Bonus und die Aussicht auf finanzielle Unabhängigkeit für deine Zukunft. Der einzige Haken bei der Sache, in der nächsten Besprechung mit den oberen Bossen, da musst du lügen, die Unwahrheit sagen, damit das passiert, was passieren soll. Wie reagierst du als Christ? Du sitzt abends noch an deinem Laptop und willst einen nächsten Urlaub planen. Sind eher die Männer jetzt betroffen. Und plötzlich öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit leicht bekleideten Frauen. Wie reagierst du als Christ? Du stehst mit ein paar Freunden zusammen und plötzlich fängt jemand an, über einen oder eine, die nicht anwesend ist, eine Person, so richtig abzuziehen und die runterzumachen. Wie reagierst du als Christ? Ihr erwartet ein Baby und die Ärzte sagen euch, dass euer Kind schwer behindert sein wird und raten euch zu einer Abtreibung. Wie reagierst du als Christ? Nicht in der Gemeinde am Sonntag bewährt sich unser Glaube. Nicht bei den Gemeindeveranstaltungen und Hauskreisen. Die Echtheit unseres Glaubens zeigt sich doch vielmehr in den alltäglichen Situationen unseres Lebens, die ganz unverhofft oft und unvorbereitet auf uns zukommen. Nehmen wir die Corona-Zeit, wo ganz viele plötzlich vor Situationen standen, die so einfach noch nicht da waren. Wo man vielleicht auch entscheiden musste, als Christ, auf welcher Seite stehe ich eigentlich? Die Frage hat sich vielleicht noch gar niemand gestellt. Oder wie geht's Menschen, die vielleicht eine andere Einstellung haben? Wie verhalte ich mich unter Druck? In Stresssituationen, wo es dann um meine eigene Haut geht, wo es mich vielleicht was kostet, eine Entscheidung zu treffen, die unpopulär ist. Für mich oder für unsere Familie war die Corona-Zeit eine wahnsinnige Prüfung, eine Herausforderung und Anfechtung. Ja, in vielen Belangen, wenn man dann Kinder hat, kleinere Kinder, Schulkinder und fürchten muss, dass das Gesundheitsamt nach Hause kommt und einem die Kinder wegnimmt. Ist nicht passiert, aber nachdem mal, ich habe darüber geredet jetzt am Wochenende, Ich dachte, das passt ganz gut. Nachdem ein Test mal positiv ausgefallen war von einem unserer Kinder, habe ich ein Schreiben gekriegt vom Gesundheitsamt, wo genau das drin stand. Ja, Sie können kommen unvorbereitet, Sie können unser Kind mitnehmen, Sie können Blutproben nehmen und ich kann dagegen nichts tun. Wenn ich mich als Vater dagegen wehren sollte, kann das mit bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Ja, wir leben in Deutschland und ich sitze vor diesem Brief und mir wird richtig übel. Was soll ich tun? Das sind keine Fake News. Ich habe auch mit dem Mann vom Gesundheitsamt dann telefoniert, weil ich wissen wollte, ob das ihr Ernst ist. Und der hat dann gesagt, ja, das ist so ein Standardschreiben und ich muss mir da keine Sorgen machen und so. Aber das war eine brutale Zeit der Prüfung. In Gottes Wort finden wir für viele Situationen, in denen Menschen auch schon waren vor uns, weil es passieren ja eigentlich immer ähnliche Dinge oder gleiche Dinge. Die Menschen ändern sich ja nicht von ihrem Herzen her. Es gibt nur andere Möglichkeiten. Wir finden viele Praxisbeispiele für unser Glaubensleben, wie wir uns verhalten sollen. Aber Gottes Wort gibt uns viel mehr Prinzipien an die Hand. Gottes Prinzipien, die uns sein Wort lehrt und die es dann in den individuellen Situationen anzuwenden gilt. Wenn in unserem Leben dieses Anwenden des Wortes Gottes nicht stattfindet, ja, wenn quasi wir die Prinzipien Gottes kennen, aber es hat keine Auswirkungen auf unser Leben, dann stimmt irgendwas nicht. Und schon die ersten Christen standen in der Gefahr von so einem passiven Hörer anstelle eines aktiven Täterchristentums zu leben. Jakobus, ein gestandener und reifer Leiter der Gemeinde in Jerusalem, sieht vor allem bei seinesgleichen, bei den Judenchristen damals, also die erste Gemeinde waren ja Judenchristen und dann kamen die Heiden dazu, er sieht vor allem bei diesen Judenchristen die Gefahr von so einem scheinheiligen Christentum, das zwar sehr wohl all die angenehmen Seiten des christlichen Glaubens für sich beansprucht, wie die Sündenvergebung und ewiges Leben, aber auf der anderen Seite die Welt und ihre Begierden nicht loslassen will. Ein Glaube, der ein bloßes Lippenbekenntnis ist, aber keine Auswirkung auf das Leben hat und am Ende kein echter rettender Glaube ist, das ist schlichtweg Selbstbetrug. Und getrieben von der Liebe Gottes schreibt Jakobus einen Brief an die Judenchristen in der Zerstreuung, also die Judenchristen unter den Heiden, die dann zerstreut gelebt haben unter den Nationen. Er schreibt ihnen, um ihnen klarzumachen, wie der Glaube sich in Anfechtung, in Werken, im Reden und im Alltagsleben unter Beweis zu stellen hat. Und das, was echten rettenden Glaube ausmacht, sagt er ihnen. Und diesen Brief möchte ich gern in der Predigtreihe mit euch durchnehmen, den Jakobusbrief. Und wir starten heute mit einem kurzen Überblick über den Jakobusbrief und tauchen dann aber direkt ins Kapitel 1 noch ein und wollen uns die Verse 1 bis 18 dann miteinander anschauen. Der Jakobusbrief wird nach den Zeugnissen der Bibel dem Halbbruder von Jesus als Verfasser zugeschrieben. Also nicht Jakobus, der Sohn des Zebedäus, einer von den Jüngern, sondern ein Kind von Maria und Josef, der älteste Sohn von Maria und Josef, der dann auf natürliche Art und Weise entstanden ist. Ja, Jesus war schon da, gezeugt vom Heiligen Geist. Und dann Jakobus, also dieser Brief wird dem Halbbruder von Jesus zugeschrieben und gehört, man vermutet, dass das einer der ältesten Briefe ist oder eines der ältesten Schriften, das wir im Neuen Testament haben. Und wurde wohl zwischen 40 bis 49 nach Christus geschrieben. Und es ist ganz spannend, weil es passt so in die Zeit von 10 Jahren. Ja? Wenn Jesus so 33 Jahre alt geworden ist und die Gemeinde jetzt der Brief geschrieben wurde, nehmen wir an 43, fand ich ganz interessant. So nach 10 Jahren Gemeindegeschichte, die erste Gemeinde ist entstanden und die Christen sind 10 Jahre unterwegs, schreibt Jakobus diesen Brief. Ja, weil bei all dem Segen, und da dürfen wir wirklich dankbar sein, ist gar nicht in die andere Richtung jetzt irgendwie absacken lassen, wir dürfen wirklich dankbar sein für all das Gute, das Gott tut, in der Gemeinde. Aber es gibt eben auch große Herausforderungen und Prüfungen, vor der jede Gemeinde, vor der jeder Gläubige dann auch steht in seinem Glaubensweg. Und es gibt immer wieder neue Herausforderungen und Situationen, die uns auf die Probe stellen. Also nach ungefähr Gemeindegeschichte, die erste Gemeinde entstanden nach 10 Jahren, hat Jakobus vom Geist Gottes getrieben diesen Brief geschrieben. Jakobus selber war keiner der Apostel und kam nach der Überlieferung, das ist nicht aufgeschrieben in der Bibel, aber hat man sich dann so weitergesagt, erst später zum Glauben, als Jesus schon auferstanden war. Jesus begegnet ihm persönlich. Er wird aufgezählt in 1. Korinther 15, Vers 7, als Jesus auferstanden, dann 500 Jüngern auf einmal erscheint und da wird Jakobus speziell genannt. Also er hatte eine Begegnung mit seinem großen Bruder, aber nicht mehr als in menschlicher Gestalt, sondern als der verherrlichte und auferstandene Jesus, der Sohn Gottes. Jakobus hat sich dann aber den Aposteln angeschlossen und in Jerusalem wurde er dort dann eine Säule in der Gemeinde. Also die Gemeinde, die dort entstanden ist in Jerusalem, da hat Jakobus mitgewirkt, auch bei dem Apostelkonzil spielt er dann eine Rolle in der Apostelgeschichte, könnt ihr das nachlesen. Da trifft er dann, gibt er einmal einen wichtigen Hinweis oder sagt, was man den Heidenchristen aufbürden soll und was nicht. Also dass sie einfach kein Blut, kein erwürgtes Tier essen dürfen und so. Da spielt Jakobus eine Rolle, also er hat da mitgewirkt an der Gemeindearbeit und war eine Säule in der Gemeinde. Was ich ganz besonders spannend fand, war irgendwie der Gedanke, dass Jakobus Jesus von klein auf als engstes Familienmitglied kannte. Er hat das Handeln Jesu, das Reden und Wirken seines Halbbruders hautnah miterlebt. Und ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die so viel Zeit mit Jesus verbringen durften oder konnten, wie er als der Bruder. Ja, spannend. Ja, viele der Jünger haben ja Jesus dann 3 Jahre erlebt in seiner Wirkungszeit, aber Jakobus kannte Jesus wirklich schon länger und es war ein Teil seiner Familie, ein sehr enges Verhältnis, was das Ganze auch irgendwie noch schwieriger macht, wenn man mit jemandem zusammen groß wird, der große Bruder quasi in der Familie ist und plötzlich beansprucht, derjenige der Messias zu sein. Ja? Fand ich einen interessanten Gedanke. Er hat erlebt, wie sich dann auch das Volk eben gegen Jesus gerichtet hat und er steht bei der Kreuzigung Jesu bei seiner Mutter, bei Maria, vor dem Kreuz. Die erste Gemeinde, das wissen wir, hat auch schon so einiges an Verfolgung erlebt. Ja, also nicht zum Gemeindegründung und jetzt ist die Gemeinde entstanden und es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, wir können zusammenkommen und das ist alles harmonisch und schön, sondern die erste Gemeinde stand ziemlich unter Druck von den Juden damals in der Zeit und Jakobus hat es auch miterlebt. Diese Verfolgung, wo Paulus dann Saulus angestiftet hat, wo die Gemeinde da verfolgt wurde. Er hat es selber miterlebt und er spricht in seinem Brief, das ist mir wichtig, nicht aus bloßer Theorie. Ja? Er gibt nicht theoretische Ansätze, wie wir in unserem Glaubensleben vorankommen, was wichtig ist, an einem echten Christ sein. Er gibt nicht nur bloße theoretische Werte weiter, sondern er hat selber einiges an Kämpfen und Problemen in der Gemeinde dort durchlebt. Die Juden waren ja auch sehr auf äußerliche Gerechtigkeit bedacht und daher finden wir im ganzen Jakobusbrief keine so speziellen Erwähnungen von groben heidnischen Sünden. Wie zum Beispiel Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das wird da gar nicht erwähnt. Wie zum Beispiel im Galaterbrief, ein Brief an eine Heidenchristengemeinde, die viel mehr mit diesen unsittlichen Dingen zu kämpfen hatten. Unzucht und so weiter. Bei den Juden, da galt ja schon vorher das Gesetz und es wurde viel Wert darauf gelegt, dass man zumindest nach außen hin sich an die sittlichen Normen und Gebote hält. Ja? Und in den Briefen dann an die Heidenchristen sehen wir, dass viel mehr auf diese Probleme von den Heidenchristen eingegangen wird. Dafür aber geht Jakobus viel mehr auf die versteckten Sünden, wie Hochmut, Stolz, Geldgier, eine boshafte Zunge, ein, was wahrscheinlich noch bösartiger ist als diese offensichtlichen Sünden, die wir ganz oft verurteilen und brandmarken. Ja, aber das Versteckte, was im Herzen dann passiert, wo man nach außen eigentlich meinen würde, das ist doch ein ordentlicher, der führt doch ein ordentliches Leben, ist doch alles gut. Aber Jakobus geht es genau darum, die Probleme im Herzen anzusprechen, die verdeckt sind. Ja? Man erkennt schwer, ob jemand habgierig ist. Vielleicht kommt es dann irgendwann mal raus, zeigt sich auch am Verhalten oder Machtgier oder sowas. Oder ob man eine böse Zunge hat, aber das ist ein bisschen subtiler. Ja? Das ist nicht so ganz offensichtlich. Und deswegen dachte ich, in der Vorbereitung, ja, wir sind eine Gemeinde in Deutschland, die Gemeinden in der zweiten, dritten Generation. Und eigentlich wissen wir sehr gut, was sich so sittlich gehört, was man so nicht macht als Christ, was man nicht machen sollte, dass man ja eben sich genau nicht vorlaufen lässt und betrinkt und so. Und das ist alles klar. Und das sind auch Dinge, die man dann so sieht und sagen kann, ja, guck, das ist doch, das passt doch, der ist doch recht. Um das geht es ja gar nicht, um das zu bewerten. Aber ich fand es spannend, dass Jakobus eben genau da einen Finger reinlegt und sagt, nein, es geht um die versteckten Dinge, nämlich um dein Herz und was da drin passiert und was wirklich wichtig ist, diese Veränderung, ein Veränderungsprozess in unserem Herzen, dass wir verstehen, was Gott mit uns vorhat. Und dass es eben auch nicht in Ordnung ist, sich zu brüsten, wenn man reich ist und den Armen zu erniedrigen. Ja? Das ist auch ein Thema, das Jakobus da anspricht. Ich fand, das ist auch hochbrisant für uns als eine Heidenchristengemeinde, auch wenn wir keine Judenchristen sind. Aber es passt in unsere Zeit. Ja? Wir haben es gelernt, uns anzupassen, unsere Gesellschaft auch anzupassen. In unserem Wohlstandschristentum ist man dann auch vielleicht nicht mehr gewohnt, dass Glaube einen vielleicht was kosten kann, Ansehen oder vielleicht sogar den Job. Wir haben es gelernt, uns anzupassen, uns da so durchzuschmuggeln und nach außen hin ist alles okay, aber innen drin, so ein stolzes Herz, genau diese Dinge, die man eben nicht sieht, vielleicht eine boshafte Zunge, die betreffen uns doch genauso. Also Jakobus schreibt den Brief eigentlich an Judenchristen, aber ich glaube, es ist genauso wichtig auch für uns als eine Gemeinde, die jetzt keinen jüdischen Hintergrund hat. Jakobus hält uns in seinem Brief, anders wie das vielleicht andere machen, ganz unbeschönigt den Spiegel dieser versteckten Sünden des menschlichen Herzens vor Augen. Damit wir da, wo was nicht passt, Buße tun können und uns von Gott zurechtbringen lassen. Und wir dürfen zusätzlich noch einiges über Gott und seinen Charakter lernen. Ich möchte mit euch starten in den Text. Und wir gehen Vers für Vers durch. Jakobus. Kapitel 1, Vers 1. Und der Leitgedanke für den Abschnitt, den ich mir da so rausgenommen habe, ist die Antwort auf die Frage, warum wir Anfechtungen brauchen. Warum wir Anfechtungen als Christen brauchen. Ja, es wird sich ja jeder wohler fühlen, wenn alles immer glatt gehen würde und alles flutscht. Ja, finden wir alle toll, aber das ist eigentlich überhaupt nicht uns verheißen. Also die Frage, warum wir Anfechtungen brauchen, ist so der Leitgedanke, aber es gibt noch einiges mehr zu erkennen. Ich starte ab Vers 1. Jakobus, verantwortlicher und erfahrener Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem und wichtiger Entscheidungsträger des Apostelkonzils, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Ah, hoppla, da stimmt was nicht. Habe ich mich verlesen? Nein. So startet Jakobus den Brief nicht. Ja? Auch wenn das seine Eigenschaften und ihn als Person wahrscheinlich sehr gut beschreiben würde, hat er eine ganz andere Herzenshaltung. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil das steht da gar nicht. Da steht Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. In diesem kurzen Einstieg und Gruß lernen wir schon was über die Gesinnung eben von Jakobus. Obwohl Jesus sein Bruder war, hat er absolut verstanden, dass Jesus nicht einfach ein Mensch war, sondern wahrhaftig Gottes Sohn. Und er erniedrigt sich und bezeichnet sich als einen Knecht, einen Diener von Gott und diesem Herr Jesus Christus. Knecht von jemandem zu sein, ist heutzutage höchst unpopulär, würde ich mal behaupten. Ja, sich zu erniedrigen und zu sagen, ich bin dein Knecht, ich bin dein Diener, das passt so ganz und gar nicht in unsere Gesellschaft, in unsere Zeit. Oder hat schon mal jemand zu dir gesagt, ich würde gern für dich arbeiten, ich möchte gern dein Knecht sein. Ja, wir werden eigentlich so geschult und uns wird eingetrichtert, tue Gutes und rede darüber, zeig dich, zeig, was du kannst, dass du dass alle sehen, was für ein toller Kerl oder was für eine tolle Frau du bist, dass du es zu was bringst. Knechte oder Diener zu haben, das ist vielleicht eher ein Ziel unserer Zeit. Man sagt, ja, wenn ich mal Bedienstete habe, die für mich arbeiten, dann habe ich es geschafft. Das wird schon eher zu unserer Zeit passen. Aber sich selber so herabzusetzen, ist eigentlich konträr zu dem, was wir in unserem Umfeld sehen. Um überhaupt Kind Gottes zu werden, braucht es dieses demütige Herz. Herr, hier bin ich. Ich bin es nicht wert, dein Kind zu heißen. Du siehst all meine Sünden. Ich habe die Erlösung, die du vollbracht hast, nicht verdient. Bitte vergib mir. Ohne deine rettende Gnade bin ich verloren. Eine demütige, dienende Herzenshaltung tut uns Not. Das ist der erste Schritt, um zu verstehen, warum Jesus uns überhaupt erkaufen musste. Warum dieses Problem so groß ist, unsere Sünde. Ja, weil wir eben nicht gerecht sind vor Gott. Weil er allen Grund hat, auf unsere Sünde zornig zu sein. Und sich dem zu beugen und sich Gott ganz auszuliefern als ein Knecht, das ist die Grundvoraussetzung für uns Gläubige. Und ich finde es schön, dass Jakobus in diesem Brief genauso einsteigt. Auch wenn wir über Gott nachdenken, hat unser modernes Wohlfühlchristentum das biblische Gottesbild ja so extrem entstellt, weil all das Unangenehme an dem christlichen Glauben, die Kanten und Ecken, an denen man sich vielleicht stoßen könnte, das, was unangenehm klingen könnte, auch vielleicht für Menschen, die den Glauben nicht kennen, das wird so rund geschliffen und so abgerundet, dass ja niemand abgeschreckt ist, dass ja niemand sich auf den Schlips getreten fühlt. Und wir reduzieren unseren allmächtigen Gott und Schöpfer, der allein die Macht hat, zu retten oder zu verderben in der Hölle. Wir reduzieren ihn auf einen kumpelhaften Wunscherfüller, der alle meine Bedürfnisse erfüllt. Ja, komm zu Jesus, er trägt alle deine Sünden und er kümmert sich um alle deine Bedürfnisse, dass es dir gut geht. So ein kumpelhafter Wunschautomat, der alles für mich tut und auch alles akzeptiert, was ich tue, weil schließlich bin ich ja der Mittelpunkt des Universums. Das ist ein großes Problem, dass das Gottesbild, das wir heute haben, das geprägt ist von eben genau diesem modernen Gedanken, dass die Wahrheit eben wichtig ist für unser Leben, dass es Veränderungen gibt, dass wir geschliffen werden, dass die so aufgeweicht wird, dass es gar keine Veränderung mehr gibt. Ja? Du kannst Jesus haben, aber dein Leben kannst einfach so weiterleben wie bisher. Ist doch super. Ja? Win-win-Situation. Das finde ich nirgends in der Bibel. Ich finde ein anderes Gottesbild. Das ist ein menschengemachtes Gottesbild und nicht der Gott, der sich uns als ein allmächtiger, heiliger und starker Gott in seinem Wort vorstellt. Der Schöpfer des Universums. Denk mal über den Knecht nach in der kommenden Woche und stell dir die Frage, wie du in so einem Brief angefangen hättest. Wie hättest du dich vorgestellt, der Gemeinde, der du was wirklich Wichtiges mit auf den Weg hättest geben wollen? Wie hättest du den Brief gestartet? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Siehst du dich auch als ein Diener Gottes, als sein Knecht? Oder wie hättest du den Brief gestartet? Vers 2. Meine Brüder, und da sind auch immer die Schwestern mit gemeint, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Okay, nochmal. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Echt jetzt? Ich weiß nicht, wie es euch mit der Aufforderung geht, aber da liest man so drüber und sagt, ah ja, Ich freue mich in der Regel nicht, wenn ich in Anfechtung gerate. Wenn ich in Situationen bin, wo ich ins Schwitzen komme und denke, was um alles in der Welt soll ich denn jetzt bitte machen? Was ist jetzt die richtige Entscheidung? Ja, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Warum soll ich mich freuen? Warum schreibt Jakobus, dass wir uns über Anfechtung, Prüfung, Versuchung freuen sollen? Wenn wir den Grund verstehen, warum die Anfechtung wichtig ist in unserem Leben, dann schaffen wir es vielleicht, in der nächsten Situation, wo wir vor so einer Prüfung stehen, uns tatsächlich zu freuen. Auch wenn es sich komisch anhört und ihr euch das nicht vorstellen könnt, aber vielleicht ist die Erklärung der wichtige Schlüssel, weil diese Prüfung und Anfechtung, die hat ein wichtiges Ziel. Wenn wir das Ziel kennen, das Gott mit dieser Anfechtung verfolgt, mit unserem Leben, mit uns, dann können wir uns auch darüber freuen, wenn solche Situationen kommen. Ja, vielleicht über die Auswirkungen kann man sich freuen. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, in allen Situationen dann Freude zu haben. Ich glaube auch, das ist nicht damit gemeint. Das wäre auch ein bisschen seltsam, wenn dann wirklich schlimme Sachen passieren und man da keine echten Emotionen dann zeigt, sondern krampfhaft versucht, sich zu freuen. Aber es geht um das Prinzip. Wenn wir weiterlesen, dann löst sich der Knoten und wir verstehen, über was wir uns freuen sollen. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Also, die Anfechtung oder Prüfung oder Versuchung, die hat ein wichtiges Ziel, nämlich, dass unser Glaube sich dadurch bewähren kann. Und die Bewährung des Glaubens, die hat zur Folge, dass wir standhaft ausharren. Ja, dass wir lernen, in den widrigsten Umständen, in schwierigen Situationen, eben standhaft auszuharren, standhaft zu bleiben und nicht nachzugeben. Das ist das Ziel von mancherlei Anfechtung. Und ich vergleiche das jetzt mit einer Brücke. Ja, ich arbeite für eine Firma, wir sind so im Textilbereich unterwegs und da hat man eine neue Bewährung erfunden. Ja. Stahl kann man als Bewährung verwenden für Beton und es gibt Textilbewährung, also die so Brückenteile hat man da getestet, hat man Textil dann als Armierung mit reingemacht, eine Textilstruktur. Und es war ganz spannend, weil keiner wusste, wie stabil ist denn überhaupt dieses Brückenteil. Und hat man da ganz viel Bewährung da reingepackt. Und dann wird dieses Brückenteil auf zwei Punkte gestellt und in der Mitte belastet. So lange, bis es bricht. Ja, und wenn es eben ein gewisses Gewicht aushält, dann hat sich dieses Brückenteil bewährt. Weil das unter dieser Last, die auf dieses Brückenteil draufkommt, eben nicht gebrochen ist. Und das finde ich ein ganz tolles Bild für die Anfechtungen, die in unserem Leben kommen. Ja, wenn wir uns bewähren in diesen Anfechtungen und uns als ein Brückenteil sehen und nicht nachgeben und standhaft ausharren, ja, in dieser Glaubensprüfung, dann bewährt sich unser Glaube. Dann ist der tragfähig. Der bricht nicht ein, sondern wir können uns einbauen lassen in dieses Bauwerk Gottes und gebrauchen lassen als ein Verbindungsteil vielleicht. Ja? Eine Brücke ist ja auch so ein Verbindungsstück, wo zwei Bereiche miteinander verbindet. Das macht die Anfechtung. Das soll die Anfechtung bewirken. Ja? Und wenn wir weiterlesen, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Ja? Was bringt es denn, wenn ich standhaft in so einer Situation dann durchhalte? Was hat es zur Folge oder was ist denn dann die Auswirkung oder also dieses Aushalten einer Last oder schwierigen Situation ohne nachzugeben, das soll was bewirken. Dieses Aushalten soll ein vollkommenes Werk haben, das soll was bewirken, nämlich unsere Vollkommenheit und Vollständigkeit ohne Mangel. Ich denke, hier geht es darum, dass es nicht an den Früchten des Geistes mangelt. Ja, dass genau diese Prüfungen, wo sich unser Glaube bewährt, dafür da sind, dass unser geistliches Vorankommen und die Früchte des Geistes, wie Langmut, Freundlichkeit, Liebe, Geduld, dass diese Früchte, dass wir da keinen Mangel haben, dass wir da wachsen können, dass das größer wird, die Früchte des Geistes. Ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass wenn wir uns in Anfechtung bewähren, dass dann irgendwelche leiblichen, dass da irgendein leiblicher Mangel gemeint ist, der dann gestillt wird. Ja, dass wir keinen Mangel haben als Christen, als Gläubige. Dass es an unserem christlichen Charakter uns an nichts fehlt, was wichtig ist. Und da sind wir dann schon genau am Kern. Gott möchte durch diese Anfechtung unseren Charakter verändern, dass wir vollkommen werden. Schon hier auf der Erde. Ja, man kann es auch diesen Prozess der Heiligung nennen, wo Gott an uns arbeitet, uns umformt, dass wir durch Anfechtungen, dass sich unser Glaube bewährt, wir standhaft aushalten, auch unter Druck, und dann passiert was mit unserem Charakter. Das macht was mit uns. Und mit dieser Perspektive bekommen Anfechtungen in unserem Leben eine ganz neue Komponente. Und das meint Jakobus damit, dass wir uns darüber freuen können. Ja, wenn Anfechtungen und Prüfungen in unserem Leben kommen, wo wir vor schwierigen Entscheidungen stehen, dann können wir uns darüber freuen, dass Gott an uns arbeitet. Dass es keinen Stillstand gibt für uns, weil Gott ist nicht zufrieden mit der Ist-Situation. Er möchte uns umgestalten. In das Bild seines Sohnes, uns seinem Charakter, seinen Charaktereigenschaften ähnlich machen. Ich kann mich freuen, wenn Gott eine Prüfung in meinem Leben zulässt. Das ist auch noch eine spannende Frage, ja, wer schickt denn dann als Initiator so eine Prüfung und warum macht Gott sowas und bringt mich in eine Situation, wo ich vielleicht auch versagen kann? Es ist notwendig, um mich zu verändern, um mich Christus ähnlich zu machen. In Vers 5 geht es dann weiter. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das kann man jetzt pauschal sehen als, okay, ich hätte gern mehr Verständnis über Gottes Wort, ich kann Gott bitten um Weisheit und er gibt gern, aber in der Situation, denke ich, geht es speziell darum zu erkennen in der Anfechtung, wie ich richtig entscheiden soll. Ja, wie oft bin ich in Situationen, die echt komplex und erstmal schwierig zu durchschauen sind und mir fehlt irgendwo der geistliche Durchblick. Ja, was ist denn jetzt richtig? Gibt es überhaupt ein richtig oder ein falsch? Ja, wir haben gestern, waren wir in der christlichen Gemeinde Zollernalb, wo der Kevin Mattia von dem Werk Camp Impact mal erzählt hat, auch ganz interessant, so die Geschichte vom Camp und in wie vielen Situationen Gott einfach hat gewartet und gar nicht klar war, ja, ist das jetzt der richtige Weg oder sollen wir alles aufhören? Kriegen wir jetzt nur Nein, Nein, Nein und nur noch ein Ja? Und was ist, wenn wir dieses Gebäude nicht kaufen können? Ja? Was ist mit dem anderen Gebäude? Oft sind es Situationen, da sind wir einfach ausgeliefert. Ja? Und Gott, Jakobus schreibt uns, dass wir Gott hier ganz gerne um Weisheit bitten können, um einen geistlichen Durchblick zu haben in diesen Situationen, die wir vielleicht gar nicht richtig einschätzen können, um richtig entscheiden zu können. Und falls es dir geht wie mir und du hast immer wieder keine Ahnung, in welche Richtung oder wie du entscheiden sollst, dann macht Gott hier ein unschlagbares Angebot. Bitte ihn, den Geber aller Gaben, um Weisheit, damit du verstehst, was hier gerade auch geistlich passiert und wie du damit umgehen sollst. Gott gibt uns gern Verständnis seiner göttlichen Wahrheiten und Prinzipien, damit wir die Anfechtung und Prüfung erfolgreich meistern können. Da Gottes Wort die Hauptquelle für die Gedanken Gottes sind und seine Prinzipien, geht es ja primär auch um das richtige Verständnis von seinem Wort. Weil dort finden wir eben genau die Prinzipien, die wir anwenden können und sollen in unserem Alltag. Und Gott gibt uns in seinem Wort hier ganz viel Aufschluss. Oft verstehen wir das nicht, aber auch da gilt es ja dann umso mehr. Die Offenbarung Gottes ist die Bibel. Und umso wichtiger ist, dass wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen und uns damit beschäftigen, dass er uns diese Weisheiten aufschließt. Ja? Wenn du nicht in der Bibel liest, dann kannst du gar nicht merken, dass du was nicht verstehst. Weil du sein Wort gar nicht kennst, okay? Also halt dich nahe an Gottes Wort und find raus, was er für Prinzipien uns an die Hand gibt, damit wir in unserem Leben einfach auch geistgeleitet handeln können. Und wenn du in Situationen nicht verstehst, was du tun sollst, dann bitte ihn um Weisheit. Sein Wort sagt uns, er gibt gern und ohne Vorwurf. So, ha, das sollst du doch eigentlich wissen. Wie lange bist du jetzt gläubig, Peter? Ha, jetzt sollst du es langsam wissen. Nee, Gott macht keinen Vorwurf. Genau so ist Gott eben nicht. Er gibt gern und freut sich, wenn wir ihn um Rat fragen, dass wir geistlichen Durchblick bekommen. An der Stelle ist auch wichtig zu wissen, dass Gott uns in diesen Versuchungen nicht mehr zumutet, als wir aushalten können. Es gibt aber eine wichtige Bedingung, ja, wenn wir um Weisheit bitten. Die knüpft Jakobus dann hier weiter dran. Er sagt in Vers 6 bis 8 dann, er bitte aber oder sie bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Ja, so eine Meereswoge ist eigentlich immer nur Opfer von den äußeren Umständen. Ja, die wird hin und her geworfen, mal höher, mal tiefer und hat kein Ziel vor Augen. Ja, unbeständig, wie so ein Fähnchen im Wind. Dann kommt Wind von links, dann weht man nach rechts, dann kommt Wind von rechts, dann weht man nach links. Und es ist so ein Spielball der Umstände, ja, unbeständig. So sollen wir nicht zu Gott kommen. Ja, wenn du Gott um Weisheit bittest, dass er dir Aufschluss gibt über sein Wort, aber in deinem Herzen eigentlich gar nicht überzeugt bist, dass er dir die Weisheit schenkt und du Verständnis bekommst, warum vielleicht jetzt gerade das in deinem Leben passiert, dann kannst du nicht erwarten, dass Gott dir Weisheit schenkt. Aber das ist ein Grundprinzip, das wir in Gottes Wort finden, dass wir im Glauben bitten sollen. Ja? Jesus sagt uns, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, könnt ihr dir zu dem Berg sagen, heb dich und setz dich irgendwo anders hin. Ja, wenn wir nicht im Glauben bitten, das trifft da genau diesen Punkt. Und zweifeln oder gar nicht überzeugt sind, dass das wichtig ist, und so zu Gott kommen, brauchen wir nicht erwarten, dass sich dann irgendwas tut und er uns dann in der Situation genau zeigt, was wirklich dran ist. Im Glauben bitten. Ungeteiltes Herz, das ganz auf Gott vertraut. Die Bitte nach Weisheit und geistlicher Einsicht ist nicht nur in Anfechtung ja eine gute Bitte. Behüte aber dein Herz davor, mit unlauterer Absicht um Weisheit zu bitten. Weisheit, um Wissen und Macht anzuhäufen, wenn das deine Motivation ist, dass du dann einfach gut dastehst und alle staunen, wie viel Einblick du hast über Gottes Wort, dann ist das definitiv die falsche Motivation, um Weisheit zu erlangen. Ja? Wenn die Motivation ist, Gottes Wort besser zu verstehen, um andere zu ermutigen, um selber im Glauben zu wachsen und ein Vorbild zu sein im Glauben, ist das, denke ich, die richtige Motivation. Aber wenn du sagst, ich würde gern einfach mehr verstehen, dass alle denken, der weiß aber viel, dann ist das genauso die falsche Motivation. Und ich glaube nicht, dass Gott dir großen Einblick gibt in die Wahrheiten, die in seinem Wort verborgen sind. Wenn wir weiterlesen in Vers 9 bis 11, da heißt es, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen, denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Das klingt wie so ein Einschub, der da nicht so ganz reinpasst, mit wieso jetzt arm und reich, aber es passt genauso und es zeigt, dass solche Anfechtungsgeschichten, das sind nicht immer die Beispiele, die ich jetzt am Anfang gelesen habe, wo wir dann akut vor einer Situation stehen und so relativ klar ist, okay, das ist jetzt Sünde, ja, richtig und falsch, sondern eine Anfechtung, eine Prüfung kann auch sein, dass du jetzt gerade im Moment unter Krankheit leidest. Du bist einfach nicht gesund und vielleicht wirst du auch nicht mehr gesund. Oder du hast nicht so viel Geld. Du hast materielle Not. Du lebst in Armut. Kann eine Prüfung sein. Ja? Oder du hast Reichtum, du hast viel Geld. Ja, was für Anfechtungen warten da auf dich? dass du dich überhebst und hochmütig wirst, gar nicht mehr auf Gott vertraust, weil du dich auf dein Reichtum verlässt. Und ich finde, ich sehe hier ein Praxisbeispiel, was eben genau auch eine Anfechtung in unserem Leben sein kann. Es sind nicht immer die Situationen, wo wir klar sehen, manchmal ziehen sich solche Sachen auch wirklich lange, wo Gott uns auf die Probe stellt. Du hast Arbeitskollegen, die dich vielleicht aufgrund von deinem Glauben ausschließen und vielleicht drangsalieren. Und das geht eine Weile, schon die Situation, aus der du so jetzt nicht rauskommst und auch nicht weißt, wie soll es denn weitergehen. Hier geht Jakobus dann speziell auf eben dieses Problem ein. Vielleicht war unter den Juden, Christen auch genau da eine große Differenz, dass Menschen mit viel Vermögen zum Glauben gekommen sind und eben andere, die weniger hatten. Und das dann für den einen und den anderen eben eine Prüfung war, eine Anfechtung, eine Situation, wie gehe ich damit um? Wenn du wenig hast, stehst du vielleicht vor der Prüfung, wie du tatsächlich auch vor Gott damit umgehst. Verklagst du Gott, weil du dir dein Leben ganz anders vorgestellt hast? Wirst du neidisch auf andere Gläubige oder auf Weltmenschen, denen es besser geht, die mehr haben als du, obwohl sie Gott gar nicht kennen? Oder akzeptierst du deinen Stand und rühmst dich deiner Erhöhung durch Christus, der dich zu einem Königskind macht, trotz wenig Hab und Gut? Das spricht Jakobus ja hier genau an. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Es gibt keine größere Erhöhung, als ein Kind Gottes zu sein. Und alle Schätze liegen verborgen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und der Reiche dagegen, der soll sich seiner Niedrigkeit rühmen. Ja, was bringt dir der ganze Reichtum? Du kannst ja nichts mitnehmen. Irgendwann verlässt auch du diese Erde. Und was hat dir der ganze Reichtum dann gebracht? Außer vielleicht noch viel mehr Prüfungen und Versuchungen, die jemand, der eben nicht solche Mittel hat, vor solchen Situationen steht er ja gar nicht. Klare Ansage an die Reichen, bild dir nichts drauf ein, es ist schneller weg, als du gucken kannst. So wie die Blume des Grases verwelkt, das Beispiel nimmt hier Jakobus, wenn die Glut der Sonne drauf brennt, so hat auch der Reiche keinen Bestand. Ja, das kann morgen auch alles weg sein. Die große Sicherheit, die man sich erhofft, in so unsicheren Zeiten, in denen wir leben, setz nicht aufs falsche Pferd. Ja? Auf dein Vermögen und auf irgendwelche finanziellen Sicherheiten, das ist unbeständig. Ja, und was hält dann? Rühm dich lieber deiner Niedrigkeit. Du kannst dich darüber freuen, dass du Auskommen hast genug, aber rühm dich lieber deiner Niedrigkeit und mach dir bewusst, dass du nichts mitnehmen kannst. Das ist ein kleiner Einschub, der uns mitnimmt in ein ganz praktisches Beispiel, wo wir vor Anfechtung vielleicht stehen. Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Eine bestandene Prüfung ist doch Grund zur Freude, oder? Warum? Ja, weil Gott uns genau deshalb ja aus dem Schlamm der Sünde gerettet hat. Durch das kostbare Blut seines Sohnes, damit wir diesen Versuchungen und Prüfungen in dieser Welt nicht mehr nachgeben und uns von der Sünde nicht mehr beherrschen lassen, sondern dass wir uns durch den Geist Gottes und die Weisheit, die er uns gibt, leiten lassen und die Prüfung bestehen können. Dazu hat Gott uns doch berufen, ja, und uns seinen Geist geschenkt. Das ist Grund zur Freude. Ja, glückselig ist der Mann und auch die Frau, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Solche Bewährungsproben, wo unser Glaube unter Beweis gestellt wird, die zeigen ja auch die Echtheit unseres Glaubens. Ja, wenn sich der Glaube bewährt, dann zeigt sich, ob dein Glaube Bestand hat und echt ist. Und denen, die sich bewähren, bei denen, die dieser echte rettende Glaube sich zeigt, der den Kindern Gottes, ist die Krone des ewigen Lebens verheißen. Das darf uns wirklich froh machen. Das ist echt eine Ermutigung. Die Gewissheit, durch Christus der Macht der Sünde widerstehen zu können. Und wenn sich das in der Praxis dann bewährt, dann ist das Grund zur Freude. Jede Prüfung verändert uns. ja, jede Erfahrung, die wir dann mit Gott machen, ja, arbeitet an uns. Je mehr wir gehorsam lernen auf dem Weg in der Nachfolge, in den vielfältigen Situationen, dann lernen, richtig zu reagieren, desto mehr nehmen wir dann Christusähnliche Züge an. Und Gott, und das ist, denke ich, das Ziel, wird verherrlicht, weil am Ende alles auf ihn zurückfällt. Er hat uns erkauft. Ja, er lässt nie mehr Versuchung zu, als wir bestehen können. Er hat uns seinen Geist gegeben. Wir können ihn um Weisheit bitten, um in den Situationen richtig zu reagieren. Und wir können uns nicht selber rühmen, dass wir eine Prüfung bestanden haben. Es ist alles, was Gott uns gegeben hat. Und das verherrlicht Gott am Ende. Ja. Alle Ehre unserem Herr und Heiland, weil er dafür gesorgt hat und er an uns arbeitet. Nicht aus eigener Kraft, nicht weil wir es geschafft haben, jetzt eine Prüfung zu bestehen, sondern weil er uns das Vermögen dazu gibt. Was ist aber mit denen, die wir nicht bestehen? Davon gibt es ja auch viele, zumindest in meinem Leben, wo wir kläglich versagen. Wie gehen wir damit um? Gott anklagen? Vers 13 greift Jakobus nämlich genau das auf. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also Gott können wir die Schuld dafür dann nicht in die Schuhe schieben. Wie ist das jetzt zu verstehen? Ist das irgendwie widersprüchlich? Na, Gott lässt Versuchung zu in unserem Leben, damit unser Charakter verändert wird, aber sie kommt irgendwie doch nicht von ihm. Ich muss an Hiob denken. Und Gott in seiner Allmacht weiß ja, was er tut, ja, und hat ein Ziel. Und Hiob ist wirklich gesegnet. Wir lesen es dann nachher noch, welche Dinge von Gott kommen, welche Gaben wir von Gott empfangen, welche in dem Fall auch nicht. Und Hiob ist wirklich gesegnet von Gott. Er hat Familie, er hat genug Ein- und Auskommen. Ihm geht's weltlich gesehen hervorragend. Und dann kommt der Teufel und versucht, da irgendwie einen Keil reinzutreiben. Und Gott erlaubt dem Teufel, eben Hiob, jetzt alles wegzunehmen. Ist dann Gott der handelt? Ich sehe es eigentlich andersrum. Ich sehe, dass Gott über unserem Leben die Hand hält und uns vor all dem bewahrt, was es hier auf der Welt so gibt. Und immer wieder nimmt er eben genau diese Hand zurück, dass der Teufel, dass unsere eigene Begierde, dass das auflodern kann, dass wir in eine Prüfung geraten und sich unser Glaube bewährt. Aber dass wir von Gott versucht werden zum Bösen, ist ausgeschlossen. Er kann nicht versucht werden und er selber versucht auch niemand. Er lässt diese Versuchung zu. Und wo kommt die Versuchung her? Wo kommt die Begierde her? Das sagt uns Jesus selber, dass das Problem aus unserem Herzen kommt. Ja, die Sünde, die aus uns selber rauskommt, da sprudelt es. Ja, das ist das Problem in uns. Und wenn Gott nicht so viel bewahrt und Versuchung von außen zulässt, dann kommt auch noch der Feind und fängt an den Stellen eben uns noch weiter zu versuchen. Dann sind wir auf einmal in Situationen, ich lese gerade auch ein sehr, sehr gutes Buch, zielstrebig, da geht es darum, gut abzuschließen. Ja, nicht nur gut anzufangen, sondern gut abzuschließen. Und der schreibt, wenn die Chefsekretärin für dich immer attraktiver wird, dann vergiss es, ja, denk nicht mal dran. Ja. Dann kommen vielleicht solche Situationen in deinem Leben, werden die Menschen in den Weg gestellt, wo der Teufel genau weiß, oh, das ist die, da kann ich mit der Begierde von der oder demjenigen kann ich noch ein bisschen spielen und kann das noch anheizen und versucht, uns zu Fall zu bringen. Und Gott, der das sieht, die Tatsache, dass diese Begierde da ist, er lässt es zu, um uns zu verändern, dass es eben diesen Veränderungsprozess gibt. Aber er ist nicht die Wurzel des Bösen, der dann sagt, so, jetzt gestalte ich hier eben eine Situation der Versuchung und guck mal, wie der Benny dann reagiert. Ja? Diese Situationen, die kommen aus unserer eigenen Begierde im Zusammenspiel mit dem Feind, der versucht, uns zu Fall zu bringen. Und Gott lässt es zu. Nur so weit, wie wir es aushalten können, damit wir Veränderung erfahren. Damit sich der Glaube bewährt. Ja. Was auch interessant ist, Jakobus zeigt hier das Prinzip der Sünde, was eigentlich passiert, wenn wir so in Versuchung kommen und die Gebirge uns dann lockt. Also wenn wir einfach Lust kriegen, was zu tun, was eigentlich nicht gut ist für uns, dann startet das vielleicht mit einem Gedanke und wir sind so in Versuchung. Und wenn man es dann getan hat, die Lüge ist ausgesprochen oder das schlechte Wort über jemand steht im Raum, wo man sich dann beteiligt hat, dann ist die Sünde geboren. Ja, wie ein Kind, das zur Welt kommt, dann steht die Sünde da, sie ist im Raum. Und Sünde ist immer tödlich. Sünde tötet immer. Ganz am Anfang hat sie für den leiblichen Tod gesorgt bei Adam und auch für den geistlichen. Und auch wenn wir sündigen, dann hat es was zur Folge. Das Verhältnis ist getrübt zu unserem Herr. Und das ist kein guter Zustand. Ja, ungeklärte Sünde, wenn wir in Prüfungen versagen und das nicht ausräumen und Buße tun und dafür das in Ordnung bringen bei Gott und vielleicht auch bei Menschen. Und das ist so was Unausgesprochenes. Und das ist ein Zustand, wo wir uns dann geistlich abdämpfen. Ja, der Geist Gottes wird dadurch gedämpft und wir machen uns mehr und mehr unbrauchbar. Für sein Werk, für das, was er hier auf der Erde für uns vorbereitet hat. Deswegen, wenn du in Prüfungen versagst und da einfach fällst, dann räum das aus so schnell wie möglich. Steh wieder auf, tu Buße und bekenn deine Sünde, so ist Gott treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, wenn man das nämlich nicht macht und praktiziert, diese enge Gemeinschaft mit Gott und diese Dinge ausräumt und sich da immer mehr anhäuft, dann gibt es da eine Kluft irgendwann. Ja, und wir entfernen uns von Gott. Und wie kann dann jemand, der gläubig ist, noch Frucht tragen und fruchtbar sein für Gott? Das ist gefährlich. Deswegen wehret den Anfängern, räumt die Dinge aus, weil die Sünde, egal welche, hat einfach den Charakter der Zerstörung und des Todes. Okay? Und das ist so der Ablauf, den Jakobus uns hier vorstellt. Vers 16 und 17. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Gott ist immer gut. Auch wenn wir sein Handeln hier auf der Erde nicht verstehen, Gott ist immer gut. Er hat das Gute mit uns im Sinn. Und wenn Schwierigkeiten in unserem Leben notwendig sind, dass er mit uns zum Ziel kommt, dann ist Gott in dem, was er tut, immer gut. Gott ist unveränderlich. Es gibt keine Veränderung bei Gott oder Schatten, also eine Schattenseite. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, der das Universum geschaffen hat, alle Himmelslichter und der selber das Licht ist. Keine Finsternis ist in Gott. Gott ist unveränderlich und immer gut. Das ist wichtig, weil das ermutigt mich, Gott zu vertrauen, auch in den Situationen, wo es eben nicht rund läuft. Weil ich ihm glauben möchte, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk eben von ihm kommt und er ein Ziel hat, auch mit den Widrigkeiten in unserem Leben. Und ich kann mich drüber freuen, weil er arbeitet an mir. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht, dass du über dich selber verzweifelt bist. Ja, über Reaktionen, die so tief im Charakter drin sitzen, dass man die eigentlich ganz schwer wegkriegt. Ja. Ich manchmal dann bei Kleinigkeiten, bei wirklich unnötigen Dingen mich ärgere, und im Nachhinein denk, da ist jetzt richtig was kaputt gemacht. Für was? War es das jetzt wert? Da verzweifle ich an mir selber. Und ich kann mich drüber freuen, wenn Gott solche Situationen zulässt, wo ich auf die Probe gestellt werde, damit ich daran wachsen kann, dass ich nicht so bleibe. Weil ich will nicht so bleiben. Ich will viel mehr mich verändern lassen und die Charaktereigenschaften Jesu, dass die in mir Gestalt annehmen und die Menschen Jesus sehen und nicht Benny Götz. Wir können Gott vertrauen, dass er es immer gut meint mit uns. Er hat sein Kostbarstes für uns gegeben und uns teuer erkauft. Und jetzt liegt da ein Klumpen Ton, auch ein schönes Bild, vor dem Töpfer. Und die verschiedenen Umformungen fühlen sich vielleicht ungewohnt oder sogar falsch an. Manchmal muss vielleicht auch irgendwas weg. Man wird ein Stück weggenommen, das da gar nicht reinpasst. Damit nach und nach ein brauchbares und vollendetes Gefäß entsteht zu Gottes Ehre. Zum Schluss der Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Durch seinen Willen. Es ist sein Wille gewesen, uns Menschen durch die rettende Botschaft neues Leben zu schenken. Dadurch sind wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Hier im Speziellen trifft es doppelt zu, weil das ja quasi die ersten Christen waren. Erstlinge seiner Geschöpfe heißt es da, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Aber jede Neuschöpfung, die Gott mit einem Menschen beginnt, jeder Mensch, der zum Glauben kommt, ist ein neues Geschöpf in Gottes Bild. Also die Aussage passt doppelt, hier im Speziellen, weil es ja wirklich die ersten Christen waren. Und weißt du was? Das ist immer noch Gottes Wille. Gott will, dass Menschen durch die rettende Botschaft neues Leben bekommen und sich von Gott umformen lassen. Das ist immer noch sein Wille. Das gilt immer noch. Gott will nicht, dass wir verloren gehen und unser Leben an Vergnügung und Selbstverwirklichung verschwenden. Er hat einen Plan mit jedem Einzelnen und jeder Einzelnen. Und falls du seinem Rufen noch gar nicht nachgefolgt bist, dann möchte ich dich herzlich dazu einladen, dich diesem Gott anzuvertrauen, auch wenn das bedeutet, dass Anfechtung und Prüfung in deinem Leben kommt. Die kommen so oder so. Das ist dann auch tröstlich, beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber als Kind Gottes kann ich mich 100% darauf verlassen, dass Gott mir hilft, in diesen Prüfungen zu bestehen und zu wachsen. Er gibt mir das Handwerkszeug durch seinen Geist, um dass ich der Glaube wirklich bewähren kann. Und für die Gläubigen, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung kommt. Gott arbeitet an euch und gestaltet euch um. Amen. Ich bete noch. Vielleicht, wenn ihr noch mal dazu aufstehen könnt. Danke, lieber Vater, für diesen wirklich praktischen Brief, den Jakobus geschrieben hat an Judenchristen und dass wir auch daraus lernen dürfen für unser Leben. Du kennst jeden Einzelnen, wo wir vielleicht an genau solchen Prüfungen und Versuchungen, an Anfechtungen gerade stehen. Situationen in unserem Leben, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, nicht nur in der Welt, vielleicht auch geistlich in der Gemeinde. Ja, Herr, hilf uns, dass wir erkennen, ja, dass du an unseren Herzen arbeitest, dass es notwendig ist, dass ja, diese Anfechtung kommt, dass sich unser Glaube bewährt, wir standhaftes Ausharren lernen, ja, damit wir vollkommen sind, damit wir vollkommen werden, ja, vor dir, Herr. Danke, dass du als der Töpfer, als ein liebender Vater, diesen Klumpen Ton in die Hand nimmst und an uns arbeitest. Darüber dürfen wir uns wirklich freuen. Und mach uns das doch bewusst, dass wir auch in diesen schwierigen Situationen in Anfechtung daran denken, ja, dass du arbeitest, dass du ja, mit uns zum Ziel kommen willst, dass es einen Sinn hat, dass wir dir vertrauen können, weil du es gut meinst, weil du nur gut bist. Ja, und diese Prüfungen mit deiner Weisheit auch bestehen können. Kannst du uns dazu helfen und Gnade schenken, auch in der kommenden Woche, dass diese Freude über das Erlösungswerk und dass du, der mächtige Gott, an uns arbeitest, dass die überwiegt, ja egal wie schwierig die Situation auch sein mögen. Möchte ich auch jeden bringen und jede, die dieses Geschenk noch nicht angenommen hat, in diesem Veränderungsprozess, noch nicht steht, noch nicht wiedergeboren ist, zu einer lebendigen Hoffnung, neuer Mensch geworden ist. Ja, klopf du doch an der Herzenstür an und rede du durch dein gutes, heiliges Wort zu den einzelnen Menschen, dass sie Entscheidungen treffen für dich, auch wenn das bedeutet, dass ja, Widrigkeiten und Umstände nicht, Widrigkeiten und Prüfungen nicht ausbleiben. Danke für deine Liebe, danke für diesen Gottesdienst und bitte segne du auch jeden Einzelnen nach Hause gehen in der kommenden Woche und arbeite du weiter an uns, Herr. Amen.